ARD.
Auf der Arbeit habe ich immer funktioniert.
Realisieren wir hier gerade was?
Ja.
Scheiße.
Aber wie geht's dir heute mit diesem Gefühl? Also, dass du als Journalist in eine Krise reisen kannst und dann aber wieder weg darfst in deinen sicheren Alltag.
Das Gefühl damals war auf jeden Fall so, weil man immer so ein Nutznießer ist als Journalist, der das Elend anderer Menschen verwertet.
Das ist doch so verrückt. Achtsamkeitsübung ist, geh ohne Handy raus, das reicht schon.
Ich muss in 2 Stunden muss ich hier wieder weg. Ja, Digga, so funktioniert das nicht.
Da liegst du noch pennend im Zelt morgens.
Da liege ich.
Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland 3000, ein Podcast von Enjoy. Hier verbringe ich jeden zweiten Mittwoch so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen, irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Deutschland 3000 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man jemand anderes kennenlernt, auch immer ein bisschen was Neues über sich selbst erfährt. Diese Folge ist eine besondere Folge für mich, weil ich noch nie einen Gast hatte, den ich vor der Aufzeichnung schon so lange und gut kannte. Dachte ich zumindest. Hubertus Koch ist nämlich auch Journalist, auch Mitte 30 und stammt wie ich aus dem Münsterland. Genau darüber haben wir gebondet, als wir uns vor bald 10 Jahren bei Funk kennengelernt haben. Er war Reporter beim Y-Kollektiv und hatte später auch einen eigenen Funkkanal auf YouTube, Einigkeit und Rap und Freiheit. Und ich habe damals gerade Deutschland 3000 gestartet. Da könnte man meinen, cool, zwei sehr ähnliche Lebenswege. Aber wie ich jetzt wieder gemerkt habe, gibt's doch auch ganz schön viel, worin wir uns krass unterscheiden. Hubi hat ein paar Erfahrungen in seinem Leben gesammelt, um die ich ihn echt nicht beneide. Mit Anfang 20 war er für eine Reportage in Syrien und hat da Dinge erlebt und gesehen, die er lange nur schwer verarbeiten konnte. Außerdem hat er mir erzählt, dass es ein paar Jahre in seinen 20ern gab, in denen er täglich besoffen oder bekifft war. Als Sucht veranlagt, beschreibt er sich selbst. Und mich hat überrascht, dass die schlimmste von allen Drogen, von denen er abhängig war oder es sogar noch ist, nochmal eine ganz andere ist als Alkohol, Cannabis oder irgendwelche Pillen. Es ist eine, mit der ihr vermutlich auch tagtäglich in Berührung kommt. Jetzt hat Hubi jedenfalls gerade ein Buch veröffentlicht. Lost Boy heißt es und handelt davon, wie er kurz vor seinem 30. Geburtstag aus seinem alten Leben ausgebrochen ist, auf eine große Reise durch Osteuropa. Und so haben wir nicht nur über Reportageeinsätze und Drogenexzesse gesprochen, sondern auch darüber, was eine richtig gute Reise ausmacht. Was passieren kann, wenn man sein Hobby zum Beruf macht und wie Lost Hubi heute, 5 Jahre später, noch ist. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Hubi Koch. Jetzt sitzen wir hier in München. Du hast in München studiert, Germanistik 2013 abgeschlossen. Wie ist das jetzt wieder hier zu sein?
Ich bin immer hyped, wenn ich nach München komme. Also immer, wenn ich am Bahnhof rauskomme und wenn ich dann im Univiertel bin, dann fährt so eine Energie in mich, als wäre ich wieder 20 oder 21 und die Welt ist ein Abenteuerspielplatz. Ich feiere es immer sehr hier.
Gibt es einen Ort oder Menschen, wo du dann jedes Mal vorbeiguckst oder die du besuchst?
Uni eigentlich immer. Ja. Also ich muss einmal in den Lichthof rein und da einmal so denken, ach ja, Mensch, wie war das damals? Gestern war ich ja zur Lesung hier auf Tour und deswegen waren viele alte Kollegen da, alte Sport1-Kollegen, wo ich ja gearbeitet habe beim Sportfernsehen. Das war sehr cool, so alte Geschichten wälzen über alte Kollegen und Fußball und wie war das da in Live-Berichterstattung und das war schon, das macht immer Spaß in München.
Ja. Also hattest du eine glückliche Studienzeit, würdest du sagen?
Ja, meine Studienzeit bestand vornehmlich aus Arbeiten, weil ich 2 Tage in der Uni war und 5 Tage im Sender ungefähr. Und ich habe etwas studiert, was mir genug Zeit ließ, viel zu arbeiten. Also ich habe so das Studi-Life, so das Klassische eigentlich nicht so mitgenommen, weil ich während andere, weiß ich nicht, auf Studi-Partys waren und so weiter, war ich vornehmlich mit Sendevorbereitung beschäftigt oder mit Nachbereitung und saß in der Regie oder im Ü-Wagen oder keine Ahnung.
Und dazu muss man sagen, das war größtenteils Sportsendungen, ne? Du warst bei Sport 1, bei Liga Total.
Liga Total, damals
und
noch.
Und gestern bei der Lesung, ich war auch da und du hast so Bilder von dir gezeigt, da sieht man so den 5-jährigen Hubi, wie er schon irgendwie Sportreporter spielt.
Ja.
Und dann warst du also 20 und dieser Traum war in Erfüllung gegangen.
Jawohl.
Also, ja, oder? Also es klingt jetzt so, oh Gott, ich habe so viel gearbeitet, aber du hast deinen Traum
gelebt
in der Zeit.
Das war völlig geil, ja, auf jeden Fall.
Wie ist das, wenn so früh im Leben schon so ein Lebenstraum in Erfüllung geht? Ist das was Gutes oder eigentlich gar nicht so gut?
Ja, man könnte ja sagen, das ist Hobby zum Beruf gemacht und so weiter. Mhm. Deswegen ist das so natürlich sehr so tradiert eine sehr schöne Sache, wenn man sagt, man macht sein Hobby zum Beruf. Aber dadurch wurde natürlich auch etwas sehr Schönes und etwas, also ein Traum wurde zur Pflicht. Und wenn du sehr viel dann arbeitest und Fußball dann so ein Berufsgegenstand wird, ist man nicht mehr so viel Fan. Man hat sehr viel das in der Verwertungslogik gedacht und so. Dann habe ich so ein bisschen die Freude am Fußball verloren, halt auf einer Timeline von 4 Jahren. Aber natürlich war das super geil. Auf einmal habe ich so selber Spiele kommentiert, also so kleine Zusammenfassungen, 2, 3, 4 Minuten und so, was ich immer machen wollte. Und habe mit Leuten zusammengearbeitet, die voll Vorbilder waren. Also damals so Hansi Küpper und Wolf Fuß und die ganzen Großen, die man kennt, mit denen hat man dann so zusammen in einer Konferenz gesessen oder Nachbesprechungen gemacht oder denen im Live-Betrieb was zugearbeitet und so. Das war natürlich voll geil. Also auch gestern, wo ich da mit alten Kollegen gesprochen habe, denke ich mir, boah, da hätte ich schon nochmal Bock drauf, das zu machen. Mhm. Auf jeden Fall. Einfach nicht, weil es jetzt so, weil ich ja damals da weg bin, weil es nicht so bedeutungsvoll ist, sondern weil es einfach unglaublich Bock macht, Live-Fernsehen zu arbeiten. Ja. Und genau, das war sehr cool. Aber es war auch so, nach 4 Jahren merkst du halt, Fußballberichterstattung folgt immer den gleichen Mustern. Mhm. Eine Saison fängt an, du hast das Überraschungsteam, oh ja, das ist die jungen Wilden, mischen die Liga auf, du hast ein Team, was überraschenderweise voll abkackt, du hast die Bayern sowieso und irgendeinen Skandal und dann hast du immer die gleichen Erzählungen, wo du immer andere Teams reingießt sozusagen und das machst du dann Jahr für Jahr für Jahr und es ist so täglich groß das Murmeltier und irgendwann dachte ich so, boah, wenn ich mir die Kommentatoren so angucke, die jetzt so, weiß ich nicht, 50, 60, 70 sind, will ich das wirklich mein Leben lang machen? Oder gibt es da nicht nochmal mehr, sozusagen?
Und dann hast du es nicht ein Leben lang gemacht, sondern nur 4 Jahre und direkt genau. Einen klaren Cut gemacht. Also mit Uni-Ende, ja, glaube ich, hast du auch das aufgehört.
Ja,
ne?
Genau. Ja.
Also warum? Also das war eigentlich eine recht kurze Zeit. Auf deiner Website steht, mit 23 habe ich meinen ersten Burnout, erlebe eine Sinnkrise und orientiere mich um auf der Suche nach mehr Bedeutung im beruflichen Wirken. Mhm. Wo kam das her? Also es klingt ja richtig unglücklich.
Ja, also das ist ja ein Motto sozusagen, oder nicht ein Motto, aber ein Muster, was ich erkenne, dass ich jetzt in meinem Leben öfter schon ausgebrannt bin oder irgendwie sehr so erschöpfungsdepressionsmäßig unterwegs war. Und das war da eigentlich so das erste Mal, dass ich zusammengezuckt bin, wenn das Telefon klingelt und einfach auch gar nicht mehr zur Arbeit gehen wollte und dachte, boah, hoffentlich ruft keiner aus dem Sender an und so und einfach gemerkt habe, krass, ich habe jede Freude daran verloren. Einfach weil der Stresslevel permanent so hoch war und man erschöpft war. Und dann dachte ich mir, wofür mache ich das denn? Ich hatte einmal meinen kleinen Bruder zu Besuch in München und habe den mitgenommen, habe gesagt, Digga, du musst mitkommen, hier Live-Regie, Liga Total, Samstag, der große Spieltag und so, setz dich mal zu mir rein. Ich habe so Piero, also die Analysen gemacht, was man jetzt kennt, wo sie die ganzen Pfeile anmalen und so weiter. Da habe ich mit den Experten diese Analysen gemacht. Und mein Bruder war halt mit dabei, hat den ganzen Tag da neben mir gesessen bei der Arbeit und wir fahren im Auto nach Hause. Und er sagt so, jo, also weiß ich nicht, also jetzt, also ist ja schon ganz nett und so, aber jetzt hast du den ganzen Tag Fußball geguckt und irgendwie da so Abseitslinien gezogen und Pfeile gemalt und also fährst du jetzt mit dem Gefühl nach Hause, das war jetzt geil oder was? Oh. Und er hat wirklich in einem Satz hat er meine gesamte berufliche Existenz vernichtet und mich, also wirklich diese Frage so zugespitzt, dachte wirklich so, jo, was mache ich da eigentlich? Also ist das jetzt geil oder? Also, oder gibt's da nicht noch mehr? Ja, und dann wollte ich eigentlich was machen, was ein bisschen, ja, irgendwie gesellschaftlich relevanter ist oder irgendwie mehr als Unterhaltung ist, weil Fußball ist halt Unterhaltung, ist halt Unterhaltungssektor.
Und dann bist du nach Syrien gefahren.
Ja.
Also wirklich so, ne? Du hast mit dem Fußball aufgehört und das Erste, was du gemacht hast, ist, du bist nach Syrien gefahren, in einen der extremsten Orte, auch einen der extremsten Konflikte, den es zu der Zeit gab, ohne irgendeine Vorerfahrung, aber auf der Suche nach was?
Ja, auf der Suche nach mehr Bedeutung. Also ich meine, es war jetzt nicht so, dass ich den nächsten Tag nach Syrien gefahren bin. Ne? Ich bin dann erstmal wieder nach Köln gezogen, dann habe ich studiert, dann habe ich sehr viel Sachen gemacht, die ganzen Jahre liegen geblieben sind, nämlich lesen und Muße irgendwie erleben und nicht alles direkt verwerten und arbeiten, sondern einfach mal so ein bisschen den Geist atmen lassen. Und da kam ich eigentlich auf die Idee, weil ich sehr Doku-Fan war, ich würde gerne mal eine Doku machen. Und hatte verschiedene Themen anrecherchiert oder Sachen, die mich interessierten, Südostasien, hier und da. Und kannte aber eine aus dem Studium, die halt mit der Familie Spenden nach Syrien brachten. Und dann dachte ich, boah, krass, Alter, da ist dieser Krieg seit 3 Jahren schon und man sieht darüber eigentlich nichts im Fernsehen, nur in so Talkshows. Und ich hätte ja einen privaten Kontakt dahin zu kommen. Also frage ich mal nach, ob ich die begleiten könnte. Mhm. Ja, und die waren so, ja, okay, komm mit. Also so ist es entstanden. Und da zwischen Kündigung, Sportfernsehen und nach Syrien fahren lagen ja dann nochmal 9 Monate oder so, ne? War jetzt nicht sofort. Aber genau, das war so das Ding, so ey, erstens die Challenge, kann ich selber eigentlich eine Doku machen? Also schaffe ich es, einen 90-minütigen Film zu produzieren? Etwas Wichtiges zu machen, von dem ich denke, dass das die Leute hier in Deutschland sehen und erfahren sollten? Und das eigene Interesse, wie sieht es denn eigentlich aus? Mhm. Und so. Also wahrscheinlich auch mit 24 so eine gewisse Sensationslust oder Abenteuerlust oder so, auf jeden Fall. So, dass Deutschland nicht der Nabel der Welt ist und es einfach sehr viel mehr gibt.
2014 herrschte in Syrien schon mehrere Jahre Bürgerkrieg. Mehr als 200.000 Leute waren gestorben und unzählige aus ihrem Zuhause vertrieben worden. Hubi kam damals mit einem deutschen Hilfskonvoi in den Norden des Landes. Er filmte unter anderem in einem Flüchtlingslager an der Grenze zur Türkei, in dem die Menschen unter schrecklichen Bedingungen und ständiger Gefahr von Anschlägen lebten. Vor allem die Schicksale der Kinder dort machten ihm zu schaffen.
8.000, 9.000, 10.000, keine Ahnung wie viele genau. Überall Kinder. Über 4 Jahre Krieg in den Knochen, traumatisiert, schwer beschäftigt. Wäsche waschen, Wasser holen. Für Abwechslung sorge ich. Ein weißer, blonder Junge.
Ich weiß noch, wie ich diese Doku damals auf YouTube gesehen habe und echt beeindruckt war. Weil Hubi so eine ungewöhnliche Art zu erzählen hatte. Während bei uns in den Nachrichten vor allem von Gefechten und dem politischen Hin und Her die Rede war, zeigte er den bitteren Alltag der ganz normalen Menschen, die sich diesen Krieg, dieses Leben ja nicht ausgesucht hatten. Und er tat etwas, das die meisten anderen Journalisten versuchen zu vermeiden. Er stellte sich vor die Kamera und ließ seinen Emotionen freien Lauf. Er zeigte, was das alles mit ihm machte.
Egal, welche Bilder ich gedreht habe. Und egal, wie gut oder wie schlecht sie waren. Selbst das beste Bild kann nichts von dem transportieren, was hier abgeht und was die Menschen durchleiden.
Vielleicht könntest du eine Stelle lesen aus dem Buch, die hast du gestern auch gelesen, mit der wir das ein bisschen zusammenfassen können und die das für mich auch gut zusammengefasst hat. Ich habe sie dir hier.
Es hat mich verändert, konkrete Auswirkungen dieser abstrakten Verhandlungen zu sehen, zu riechen und zu fühlen. Wissen kann man vergessen, aber fühlen frisst sich tief in die Seele bei allen, die vor Ort sind und vor Ort waren, in Kriegs- und Krisengebieten, auf dem Mittelmeer, in Flüchtlingslagern und Katastrophengebieten. In Nordsyrien habe ich gesehen, was es für die Menschen bedeutet, zu flüchten, statt im eigenen Badezimmer auf Toilette zu gehen, hinter dem Zelt in ein Loch zu scheißen, statt in einer Küche Essen zuzubereiten, in der Schlange vor einem LKW auf Milchpulver zu warten und keins zu bekommen, obwohl der Säugling im Arm vor Hunger weint. Nachdem sie nichts bekommen hat, hat sie mich direkt angesprochen, die Mutter mit ihrem Baby im Arm, und mich gefragt, einen 24-jährigen Kiffer auf Sinnsuche in ihrem Land, ob ich ihr helfen kann, ob ich ihr Milchpulver besorgen kann, weil das Baby Hunger hat, ob ich sie mit nach Deutschland nehmen kann, ob irgendwer zu Hilfe kommen wird gegen Bashar al-Assad. Mit jedem Wort, das mein Begleiter übersetzte, verklumpte meine Brust zu Beton, denn die Antwort war nein, nein und nochmals nein. Obwohl ein Blinder erkannt hätte, dass man irgendwas tun und der Frau helfen musste. Aber ich konnte niemandem helfen. Nicht der Mutter mit ihrem Baby, nicht den Kindern mit Verbrennungen im Gesicht, nicht den Menschen mit ihren infektiösen Wunden, die so leicht zu behandeln gewesen wären. Aber was ist schon leicht in einem Kriegsgebiet, in dem du hartes Brot zur Suppe einkochst, um irgendwas zu essen zu haben? Leave no one behind, heißt es heute. Aber in Syrien habe ich sie alle zurückgelassen. Und noch schlimmer, vorher habe ich die Menschen in ihrem Elend gefilmt wie notgeile Rentner die Stripperinnen auf einer Erotikmesse. Als Elendsvoyeur habe ich ihnen die Kamera ins Gesicht gehalten und mich danach aus dem Staub gemacht. Einmal an der Grenze mit deutschem Pass gewedelt und ciao, auf nach Deutschland, einfach so. Zu Hause habe ich eine heiße Dusche genommen, einfach so. Ich habe einen 10er Gras bei meinem Mitbewohner geschnorrt und mich mit Joint auf meine 500€ Spezial-Whatever-Schaummatratze gelegt, einfach so. Ich habe den Joint im Bett geraucht und bei gekipptem Fenster den Gesprächen meiner Nachbarn gelauscht, die über die Frühlingsbepflanzung ihres Balkons diskutierten. Nichts kam mir so unnötig vor wie eine gottverdammte Frühlingsbepflanzung. Ich habe mich so schuldig gefühlt an meinem ersten Abend zu Hause. Hör auf rumzuhängen, mach was, tu was, nutz deine Privilegien, peitschte mich fortan eine innere Stimme an und keine 60 Minuten nach meiner Rückkehr begann ich damit, mein Rohmaterial zu schneiden. Aufarbeitung des Erlebten, Fehlanzeige. All das Erlebte wollte ich wegarbeiten. 9 Monate lang schnitt ich an meinem Film, der mich verzweifeln ließ, aber mir dann Geld, Preise und eine Karriere brachte. Einfach so.
Du bist dann länger bei der Art von Arbeit geblieben als die 4 Jahre mit dem Fußball. Aber wie geht's dir heute mit diesem Gefühl? Also, dass du als Journalist in eine Krise reisen kannst oder zu krisengeschüttelten Menschen und dann aber wieder weg darfst in deinen sicheren Alltag. Hast du damit einen Umgang gefunden?
Ja, auf jeden Fall. Also das lernt man ja irgendwie professioneller zu sehen, sag ich mal. Mhm. Je älter man wird oder desto mehr man das macht. Damals war es ja wirklich so, dass ich, also was ja auch, was ich wirklich keinem empfehlen kann, keinerlei Vorbereitung darauf hatte, auch psychologisch oder irgendwas. Und irgendwie sehr naiv da reingestolpert bin und dann als 24-jähriger Kiffer wieder zu Hause in meiner WG gelandet bin. Mhm. Und das auch ja nicht in so einem professionellen Kontext stattgefunden hat von wegen, du kehrst zurück in die Redaktion und besprichst das und überlegst dir, was machen wir damit oder guckst mit jemandem anderen, mit einer Redaktion das Material an und diskutierst das und so. Das war ja alles nur bei mir zu Hause am Laptop so. Und ich war da ganz alleine mit und das hat ja danach so nie wieder stattgefunden. Mhm. Weil danach ja immer ich dann mit einer Redaktion oder mit einem Cutter oder mit einer Produktionsfirma oder mit einem Sender die Sachen bespreche und so. Und dass der ganz anders allein professionell eingebettet ist. Und das war dann da natürlich schon eine Sondersituation. Das Gefühl damals war auf jeden Fall so. Heute schleicht sich dieses Gefühl öfter natürlich an, weil man immer so ein Nutznießer ist als Journalist, der Geschichten zu Geld macht oder Geschichten verwertet, das Elend anderer Menschen verwertet. Nur das Problem ist, wenn man das nicht tut, dann erfährt es ja auch keiner. Mhm. So. Und wenn man sagt, man ist beruflich Journalist oder Filmemacher, dann muss man ja da irgendwie sein Leben von bestreiten. Mhm. Das ist ja dann part of the game sozusagen.
Ja, das ist irgendwie einer der größten Widersprüche. Mir fällt gerade ein, ich habe das auch schon mal mit Wassily Gollert besprochen, dem Ukraine-Korrespondenten von der ARD. Mhm. Der ist jetzt fest angestellt, aber du und ich haben beide viele freie Kollegen, Kolleginnen, die auch sagen, ja, in Kriegsphasen verdient man halt am meisten. Und das ist ein ganz komisch zerreißendes Gefühl. Du warst aber auch nochmal in Syrien, ich glaube zuletzt vor drei Jahren, 22, ja. Ja, in Rojava. Genau. Und verfolgst du die Situation weiter? Also schon seitdem hat sich ja wieder extrem viel getan. Bashar al-Assad ist gestürzt. Jetzt wurde da eine neue Regierung kürzlich ausgerufen, gegen die sich aber die Kurden im Norden, bei denen du warst, wehren.
Naja, die haben ja militärisch sich schon eingegliedert.
Mhm. Ja, aber sie haben gesagt, sie wollen die Regierung nicht anerkennen.
Also das sind sehr durcheinander, sehr viele Einzelinteressen, sehr viele Gruppen, die da irgendwie zusammenspielen.
Was würdest du dir wünschen für die Region? Also was kann realistisch passieren in den kommenden Wochen und Monaten dort?
Ja, ich finde, das ist natürlich alles mit großer Vorsicht zu genießen, weil man sich natürlich auch zu verkaufen weiß, wenn man jetzt einzelne Ministerposten mit Frauen besetzt und wenn man irgendwie die militaristischste Kleidung und so weiter ablegt und sich irgendwie ein bisschen moderater gibt und sich den Bart rasiert. Ich würde mir halt wünschen, dass das wirklich stattfindet, dass es freie Wahlen gibt, dass Minderheiten geschützt werden und so weiter. Das ist ja völlig undurchsichtig. Neulich gab es erst die Massaker an den Aleviten und so weiter. Da gibt es ja auch viele Rachegefühle in der Gesellschaft, in der Bevölkerung, bei den militärischen Gruppen. Also ich habe einfach Angst, dass Syrien so Libyen-mäßig Failed State wird. Mhm. So. Und ich glaube, das ist gar nicht so unrealistisch und wird, glaube ich, extrem davon abhängen, wie die Einmischung von außen stattfindet oder nicht. So. Also das ist mal wieder etwas, was die Syrer eigentlich nicht selber in der Hand haben, weil die ja seit Jahrzehnten oder ja, jetzt seit Jahrzehnten mittlerweile Spielball anderer Mächte sind.
Sollte die EU sich da einmischen?
Ja, es ist ja die Frage, unter welcher Prämisse, ne? Also man hält sich da ja auch gerne raus. Also sollte man das machen? Ja klar, sollte man sich positionieren, machen sie ja aber nicht. Mhm. Annalena Baerbock redet von feministischer Außenpolitik. Wurde das, was in Rojava passiert ist, irgendwie mal supported? Wurde es anerkannt? Wurde vor der UN gesagt, ey, lass uns den Gesellschaftsentwurf von Rojava anerkennen? Minderheitenrechte, Frauenrechte und so weiter und so fort? Nein.
Rojava ist ein Streifen Land im Norden Syriens, der weitgehend von kurdischen Truppen kontrolliert wird.
Teilweise wird die Entwicklung dort als eine der radikalsten demokratischen Bewegungen der Gegenwart bezeichnet. Denn inmitten des syrischen Kriegs hat sich dort eine neue Gesellschaftsordnung entwickelt, die auf Basisdemokratie, Frauenbefreiung und Multinationalität setzt. Aber seit dem Sturz von Diktator al-Assad im Dezember 2024 kämpfen verschiedene Fraktionen um die Kontrolle in Syrien und auch Rojava ist bedroht. Die deutsche Regierung hat dazu keine eindeutige Haltung. Ende letzten Jahres hat die damalige Außenministerin Annalena Baerbock einen 8-Punkte-Plan vorgestellt, wie Deutschland Syrien jetzt helfen will. Sie betonte, dass bei einem friedlichen Machtwechsel auch Minderheiten mit am Tisch sitzen müssen. Und am Ende könnten dann freie Wahlen stehen. Dabei wolle Deutschland unterstützen. Baerbock warnte auch die Türkei und Israel vor Einmischung. Dann beriet sie sich noch im selben Monat mit dem türkischen Außenminister und sagte danach, dass vom Norden Syriens keine Gefahr für die Sicherheit der Türkei ausgehen dürfe. Deswegen sollten die kurdischen Rebellen, also genau die, die da im Norden die Demokratie vorantreiben, entwaffnet und in die internen Sicherheitsstrukturen des Landes eingebettet werden.
Das wird ja immer nur supportet, wenn man selber was davon hat. Mhm. Wenn es Handlungsbeziehungen gibt, wenn es irgendwelche wirtschaftlichen Interessen gibt und so weiter. Aber jetzt zu sagen, oh, wir stehen an der Seite der Syrerinnen und Syrer und wir wollen, dass da irgendwie Freiheitsrechte und so weiter gelten und deswegen engagieren wir uns da, das wird ja nicht passieren. So, also muss man ja sagen. Und deswegen bin ich da eigentlich sehr pessimistisch erstmal. Es wird wahrscheinlich etwas passieren, man wird sich irgendwie engagieren, jetzt auch mit einer konservativen und rechtsoffenen Regierung, die CDU stellen wird, dass man sagen wird, ey, wir müssen da irgendwie uns engagieren und für Sicherheit sorgen, damit wir da einen abschieben können. Mhm. Das wird passieren.
Das wird die Motivation sein,
dass man hier vermeintlich ein Problem oder eine gesellschaftliche Stimmung verändern kann, indem man jetzt endlich konsequent abschiebt und so weiter. Und deswegen hat man ein Interesse daran, dass in Syrien Ruhe herrscht, sozusagen. Mhm. Aber mit Werten oder irgendwas oder im Interesse der Syrer passiert da gar nichts.
Und hast du im Berichten darüber oder auch in den anderen Themen, dich zieht es ja eigentlich oft ins Extreme, ne? Mhm. Sei es, dass du über Konflikte berichtest oder über schwere Krankheiten, Krisen. Hast du darin die Bedeutung gefunden, die du vor 10, 15 Jahren gesucht hast in dem Job?
Ich würde sagen, es ist natürlich auch immer eine egoistische Perspektive, oder eine egoistische Motivation, weil das natürlich auch extreme Gefühle sind und extreme Sachen, die man dann selber erlebt und wo man sich wieder so Leben spürt sozusagen.
Und zieht es dich dahin? Innerlich, weil du ein Extrem wieder brauchst oder weil du sagst, das ist unterberichtet und
es zieht mich dahin, wo es unterberichtet ist. Es zieht mich dahin, wo ich fühle, dass es falsch berichtet ist. Beispielsweise, wenn man sich die Berichterstattung jetzt weniger extrem, aber die Berichterstattung anguckt über Klimaaktivismus, wie die Öffentlich-Rechtlichen über Klimaaktivisten berichten oder generell die Diskussion da stattfindet. Deswegen will ich nach Lützerath und sage, Alter, ich penne bei euch, bei den Aktivisten in der Halle und bin nicht wie die anderen Journalisten im Bullenbus unterwegs und lass mich da rankarren in einer Weste, wo mir die Polizei sagt, du darfst dahin gehen und dann schreibst du bitte meine Polizeimeldung ab und das ist dann der Journalismus über Klimaaktivismus.
Ich glaube, dagegen würden sich jetzt auch einige Kollegen wehren.
Nein, das wird so viel 1:1 abgeschrieben von Polizeimeldungen und so viel quasi dem Presseleuten der Polizei stumpf Folge geleistet, das ist katastrophal. Das ist wirklich katastrophal.
Und umgekehrt, also ich habe jetzt selber nie aus diesen Situationen berichtet, du warst auch im Dannenröder Forst, eine ähnliche Situation, wo Umweltaktivisten und Aktivistinnen besetzt haben, um sich gegen einen Autobahnbau zu wehren. Ich war nie in so einer Situation, deswegen kann ich da jetzt gerade schwer so eine andere Seite oder Haltung ein. Ich muss deine Kritik so stehen lassen, aber es gibt ja auch umgekehrt die Kritik, du seist ganz schön nah dran an den Aktivisten.
Ja, ja.
Ich gehe derweil ins Hinterland, um die Aktivisten besser kennenzulernen. Im Dorf, das, wenn du das hier siehst, nicht mehr existiert. Als ich noch da war, ging es zu wie im Taubenschlag. Ein wuseliger Ameisenhaufen bereitete die Räumung vor. Leute, eine Frage, weil ich jetzt diese Plattform trage, mit der bald eine Tür verbarrikadiert wird. Bin ich jetzt ein militanter Journalist? Entscheidet selbst.
Also man muss sagen, ich habe das ja jetzt nicht gemacht, weil ich denke, boah, ich bin jetzt hier Aktivist hier und so weiter, aber die Grenzen zum Journalismus verschwimmen natürlich, wenn du irgendwo langläufst und jemand sagt, ey, sorry, kannst du mal eben kurz mit anpacken? Und so ist es, kannst mal eben, ist hier der Modus Operandi. Jetzt haben wir das Ding hingelegt. Alter, schweineschwer. Ja, ist denn, oder? Komm.
Ich glaube trotzdem, dass die Filme, die du machst, die sind ja wertvoll, weil dadurch kriege ich auch so einen Einblick, als ah, wie ticken die denn und wie sieht eigentlich der Alltag von denen aus? Mhm. Aber bildet sich darin vielleicht auch ab, dieses, was du gerade sagst, was irgendwie immer noch schwierig ist, diese Bedeutung zu finden und dass du vielleicht haderst, ob du eigentlich ein Aktivist sein müsstest?
Nee, ich bin kein Aktivist. Auf keinen Fall. Weil ich hätte ja auch mich selber an einen Baum ketten können oder irgendwas. Also es gibt ja sehr, auch in diesen aktivistischen Kontexten gibt es ja Presse- und Medienarbeiter, die offensichtlich viel aktivistischer sind. Die einfach Bock haben auf Riot, die vorne mit dabei sind und die sich im Presseausweis irgendwie geklärt haben, aber wo ich denke, Maga, du bist kein Journalist. So. Mhm. Du bist viel zu nah dran und du bist Aktivist und du machst hier wirklich Agitation und Stimmung und bist hier nicht so unterwegs. Ich würde sagen, ich bin schon nah dran, aber das mache ich immer transparent und ich erzähle das auch, aber ich bin auch weit genug weg, weil ich mich von den Aktivisten nicht vereinnahmen lasse, sondern dann auch schon sage, ey, ich mache mal einen Film und dann haue ich auch wieder ab. Also ich komme, ich gucke, ich gehöre zu niemandem und gehe wieder nach Hause. Mhm. So würde ich das sagen.
Und was würdest du sagen, muss man mitbringen, um in solchen, ich würde trotzdem ja sagen, es sind oft extreme Situationen, ne? Auch so eine Besetzung, die gerade geräumt wird, ist ja was Extremes.
Ja, und dann kommen die Journalisten, genau. Und dann sagen sie, oh, da fliegen Molotows und da fliegen Steine und heftig und die Aktivisten, genau.
Aber dann bist du ja auch da.
Aber was ist mit den 4 Jahren davor? Was ist mit den 4 Jahren davor, wo Leute keine Molotows schmeißen, keine Steine schmeißen, wo Hunderte bis zu Tausende Leute einen neuen Gesellschaftsentwurf quasi proben, wo sie Dinge basisdemokratisch verhandeln, wo sie die Natur achten, wo sie sich selber achten, wo sie Minderheiten schützen, wo Leute sich entfalten können, die in der Gesellschaft sehr unterrepräsentiert sind. Da kommt keiner. Und da berichtet keiner darüber. Und es wird erst immer interessant, wenn die Bullen anrücken und wenn die Polizeibeamten anrücken und wenn Steine fliegen. Das klickt und das ist eine Meldung wert. Aber das alles davor und diese ganze Tiefe, die da drin steckt, die finde ich auch nicht extrem, sondern die finde ich sehr interessant und bewundernswert.
Diese Kritik, darüber wird nicht berichtet, das höre ich und auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen ziemlich oft. Und das habt ihr bestimmt auch schon mal gedacht bei einem Thema, das euch am Herzen liegt. Aber habt ihr dann mal gegoogelt und war es wirklich so, dass niemand darüber in den Medien gesprochen hat? Oder war es nur nicht so groß, wie ihr euch das vielleicht gewünscht hättet? Weil manche Meldungen schaffen es tatsächlich nicht in die Tagesschau oder nach ganz oben auf Spiegel Online. Das liegt an den sogenannten Nachrichtenfaktoren, die in den Redaktionen mit als Kriterien benutzt werden, um zu entscheiden, ob bestimmte Themen stattfinden oder nicht. Das sind dann Fragen wie: Hat ein Ereignis in der Nähe der Zuschauerinnen und Zuschauer stattgefunden? Waren prominente Personen beteiligt? Hat das Geschehen unmittelbare Folgen für das Publikum? Je mehr Nachrichtenfaktoren auf ein Ereignis zutreffen, desto höher ist der Nachrichtenwert und desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass berichtet wird. Das ist übrigens was, das ja nicht nur Journalistinnen und Journalisten benutzen, sondern dass sich zum Beispiel auch aktivistische Gruppen wie die letzte Generation zunutze machen, indem sie ganz bewusst mit ihren Aktionen Bilder produzieren oder eben so Hingucker-Events. Trotzdem, das kann natürlich total kaltherzig wirken, wenn man damit argumentiert. So in die Richtung, dieser Krieg ist zu weit weg von uns oder jene Krise hat gar keine direkten Konsequenzen für den Alltag der meisten hier. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass, wenn wir dann doch mal solche vermeintlichen Randthemen aufgreifen, sie oft auch viel weniger geklickt werden. Und das kommt mir dann manchmal vor wie so ein Nachrichtenteufelskreis. Trotzdem kann man natürlich kritisieren, was Journalistinnen und Journalisten auswählen. Und in den Medienhäusern wird darüber auch ständig diskutiert. Sind unsere Teams divers genug? Wie können wir besser darin werden, Themen mit vermeintlich niedrigem Nachrichtenwert für ein breites Publikum interessant zu machen?
Ich schaff's auch nicht, das so abzubilden, wie ich das fühle, obviously. Aber ich sehe da sehr viel mehr in diesen, gerade auch im Aktivismus-Kontext, was völlig unterrepräsentiert ist und deswegen gehe ich das Risiko ein, da zu nah dran zu sein.
Was hast du gelernt aus dem Berichten über so viele verschiedene Proteste? Wann wirkt Protest besonders gut oder effektiv?
Lützerath war sehr gut, weil das auch mit der Unterstützung des dort letzten verbliebenen Landwirten halt möglich war, dieses Dorf da zu bauen. Das war ja keine Besetzung. Das muss man also sagen, Lützerath war nicht besetzt, sondern auf dem Land dieses Bauern hat er gesagt, also der Bauer hat gesagt, auf meinem Land dürft ihr sein und dürft ihr machen und ich supporte euch und wir haben hier gleiches Interesse, nämlich dass das hier nicht abgerissen und nicht abgebaggert wird. Und ich glaube, Aktivismus oder Protest wirkt sehr gut, wenn man eine bürgerliche Masse hinter sich bekommt.
So ein Schulterschluss quasi.
Schulterschluss, das war in Lützerath der Fall, das war auch im Dannenröder Forst der Fall, weil auch jeder, der sagt, ich bin jetzt kein extremer politischer Extremist und ich schreie nicht ACAB und ich bin nicht linksradikal und vielleicht wähle ich sogar die CDU, Alter. Aber selbst ich checke, eine Autobahn zu bauen durch ein Trinkwasserschutzgebiet, das ist falsch. Und Braunkohle abzubaggern, wenn ich weiß, das ist der dreckigste Energieträger, das ist falsch. Und ich glaube, dass man auch viele Bürgerliche kriegt bei so Sachen, die, gut, CDU-Wähler wahrscheinlich nicht, aber auch Leute, die jetzt nicht so extrem im Aktivismus verortet sind. Wenn man die hinter sich kriegt mit wirklich eindeutigen Erzählungen und eindeutigen Fakten und eindeutigen Dingen, auf die es sich zuspitzt. Das war bei Lützerath so, das war beim Dannenröder Forst so, Hambacher Forst war genauso. Ich glaube, dass es nicht wirkt, wenn man es letzte Generation mäßig macht und die Leute abfuckt. Mhm. Das funktioniert leider nicht. Und das hat, glaube ich, auch nachdrücklich mit diesen ganzen Dingern da sehr viel den Diskurs verschärft und den bürgerlichen Rückhalt in der Klimabewegung sinken lassen.
Ja, jetzt hört man nur noch sehr wenig von der Klimabewegung. Ne? Ja. Liegt das daran, dass sie diesen Schulterschluss nicht mehr hat oder daran, dass weniger darüber berichtet wird?
Beides. Erst fing es an, dass der Schulterschluss sozusagen immer weniger wurde. Und die Medien berichten natürlich auch super wenig, weil jetzt Bundestagswahl und Migration und Inflation und Hasse nicht gesehen und Trump und so weiter immer sehr viele Dinge vermeintlich wichtiger waren, obwohl die Klimakrise ja mehr denn je die Zeitfrage stellt und sich das alles zuspitzt. Und das wird einfach ignoriert. Mhm. Und es ist wirklich so ein bisschen Don't Look Up-mäßig, wie in diesem Film, ja. Dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen alle Alarm schlagen und sagen, Alter, check dies nicht, check dies nicht, check dies nicht. Und nein, die Leute checken es nicht.
An dieser Stelle eine kurze Promo in eigener Sache. Vor wenigen Monaten erst habe ich hier mit der Wissenschaftlerin Maya Göpel genau darüber gesprochen. Warum spielt das Klima kaum mehr eine Rolle im Wahlkampf und im neuen Koalitionsvertrag? Wie könnten wir bessere Diskussionen über Klimaschutz führen? Und ist es realistisch, dass wir noch eine Wende hinbekommen? Die Folge findet ihr, wenn ihr im Deutschland 3000 Feed in den Februar 2025 scrollt.
Und ich frage mich, was passiert, wenn wir jetzt aufrüsten, wenn wir konservative Regierungen haben, wenn wir rechtsoffene, rechtspopulistische, rechtsextreme Regierungen haben und dann knallt mal so eine Flut rein oder so ein Tornado oder so eine Dürre und so weiter. Sind das dann die Leute, die sich da gut drum kümmern werden?
In dem Wort konservativ steckt ja bewahren. Also man könnte ja auch es auslegen oder für sich selber als Konservativer so interpretieren, dass man sagt, hey, ich will das bewahren, was wir da haben auch an
Ja, ich will meine Umwelt wirtschaftlichen Interessen bewahren und ich möchte bitte, dass die Autobauer in Deutschland bewahrt werden und dass der Diesel bewahrt wird und ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist und ich möchte in meiner Doppelhaushälfte sitzen und da wird sich nichts dran rütteln, ob sie nun passt oder nicht. Schalke-Psychopath Andreas, Alter. Im Grunde sind das viele Regierungen, wie Schalke-Psychopath Andreas.
Wer ist Schalke-Psychopath Andreas?
Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und da wird sich nichts dran ändern, ob du hier bist oder nicht.
Guck mal, an der Stelle.
Oberticke.
An der Stelle. Ja. Danke. An der Stelle passt ganz gut. Ich lasse in letzter Zeit immer.
Du kennst den Clip, ne?
Ja, ich kenne den Clip.
Da bleibt alles so, wie es hier ist.
Und ruhig.
Nein, das heißt deine Schnauze! Du Oberzicke!
Die Oberzicke wäre in diesem, wenn man die Metapher weiterspinnt, wahrscheinlich Luisa Neubauer.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus.
An der Stelle würde ich dir gerne eine Frage stellen, die mein vorheriger Gast mitgegeben hat, ohne zu wissen, dass du es sein würdest, der die Frage bekommt. War Madeleine Alizadeh alias Daria Daria. Kennst du vielleicht von Instagram oder Social Media?
Ja, ja, ja.
Ja, wenn du eine Sache in der Welt ändern könntest, was wäre das?
Fließ, ne?
Wenn ich eine Sache in der Welt, das sind wirklich so Fantasiefragen.
Kann ich jeder Journalist sein?
Was soll ich jetzt sagen? Die globale Erwärmung?
Weiß ich nicht. Ich frag dich.
Wenn ich eine Sache ändern könnte, dann, dass Menschen es nicht schaffen, sich in andere Menschen reinzuversetzen. So. Weil ich glaube, wenn man das mal versucht, dann würde sich schon viel ändern.
Warum bist du darin so gut?
Ich weiß nicht, ob ich gut daran bin.
Na, ich habe hier auf dem Zettel stehen, wie man das macht, dass Leute mit einem sprechen. Weil du findest ja Zugang zu, zum Beispiel, wir waren jetzt eben sehr lang bei den Aktivisten, die sicherlich ja auch große Skepsis haben vor Journalisten, wenn die so berichten, wie du es eben kritisiert hast. Oder du findest Zugang zu Menschen, die nicht mal deine Sprache sprechen und du nicht ihre und so. Also wie machst du das oder was würdest du sagen, was muss man machen oder sollte man machen, um Zugang zu finden zu Menschen?
Ehrlich sein, da fängt es schon mal an, damit haben schon mal viele Leute Probleme. Respektvoll sein, den anderen oder die andere in dem, was sie tun, achten und wertschätzen, aber auch gleichzeitig sehr klar sagen, wenn man mit Sachen nicht übereinstimmt, aber das auch transparent machen. Nicht versuchen, jemanden in etwas rein zu manipulieren, sondern immer die freie Entscheidung abzugleichen, ey, wollen wir das so machen oder nicht. Transparent sein, auch mit eigenen Motivationen. Also wenn ich mit Aktivisten bin, dann versuche ich ja nicht, mich anzukumpeln und die dann hinterrücks in irgendwas reinzuholen, sondern sage, guck mal, ich mache hier einen Film, ich will das und das und das zeigen und so sieht's aus. Und da hilft's natürlich, wenn man das schon mal ein bisschen unter Beweis gestellt hat, dass man das halt macht und die Leute sagen können, guck mal, guck dir das an, so arbeite ich. Geduldig sein, das ist auch ein Problem von vielen Journalistinnen und Journalisten. Die gehen in die Besetzung, checken gar nicht, wie es da gibt, welche Regeln es da gibt, wie der Vibe ist und sagen, ey, erzähl mir jetzt bitte was strafrechtlich Relevantes, sofort, womit du dich selbst belastest und wo du sagst, also
ich
brauche jetzt schnell den O-Ton, weil ich muss in 2 Stunden muss ich hier wieder weg. Ja, Digga, so funktioniert das nicht.
Da liegst du noch pennend im Zelt morgens.
Da lieg ich noch pennend im Zelt, genau.
War eine Szene, die du gestern gezeigt hast, da ging irgendwie um 5.30 Uhr der Wecker und du hast dich nochmal umgedreht, während die Aktivisten schon die erste Konfrontation hatten. Damals zu deiner Y-Kollektivzeit, muss man ja auch mal kurz erzählen, vielleicht daher kennen wir uns ja. Ne? Wir kennen uns, weil wir beide lange bei Funk parallel in verschiedenen Formaten aktiv waren und so. Und im Y-Kollektiv war es ja auch ein Running Gag, dass du immer Alkohol benutzt hast, um Zugang zu Leuten zu finden.
Natürlich nur deswegen. Nicht, weil ich suchtveranlagt bin, nein, nein.
Willkommen auf Mallorca.
Aber du hast eben gesagt, du willst jetzt möglichst schnell besoffen werden. Warum?
Korrekt.
Warum?
Ja, weil dann ist man auch mehr in diesem Mut, wie die Leute hier um uns herum. Darf ich mal euren herpesverseuchten Tequila probieren?
Ja. Eine Sache muss ich zugeben. So locker flockig, wie Hubi jetzt neue Freunde findet, bin ich nicht.
Das hier ist der dreckigste Pub, den ich finden konnte. In der Hinterhofkneipe will ich die Outwähler treffen. Was sagen die einfachen Leute hier zum Brexit?
Ich trinke Bier, um das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Und dann werde ich hier hoffentlich The Real England picturen können.
Nichts ich habe damals mich manchmal gefragt beim dir zugucken, weil es hat ja sehr gut funktioniert in den verschiedensten Kontexten.
Ja.
Was entgeht mir, weil ich keinen Alkohol trinke?
Ich will jetzt wirklich kein Plädoyer für Alkohol halten. Auf jeden Fall nicht. Nein, nein. Also ich glaube, das ist schon gut, wenn man keinen Alkohol trinkt. Aber wenn du zum Beispiel, also der erste Y-Kollektiv-Film war ja nach dem Brexit und dann war ich in so einem Randbezirk, in so einem Outwähler-Bezirk, so eher so rechts und so weiter, White Trash in der Kneipe um 14 Uhr am Saufen, ja, wenn ich mit denen reden will, dann ist es halt auch wirklich dienlich, sich mit denen ein bisschen einen reinzustellen und zu sagen, guck mal, ich bin einer von euch, ich sauf ja auch um 14 Uhr, also was soll ich jetzt hier sagen, ey, erzähl mir, was du über den Brexit weißt und zwar sofort und in 30 Minuten bin ich wieder weg. Man muss ja schon auch irgendwie eins mit seiner Umgebung werden, wenn man die irgendwie verstehen will. Also da half Alkohol natürlich auch, oder wenn du einen Ballermann-Film machst oder so, klar. Aber jetzt generell glaube ich, dass, also wollen wir das Thema aufmachen, Alkohol oder?
Ja, also ich finde wir müssen das Thema aufmachen, weil ja auch im Buch generell Sucht wie so ein dauerhafter Nebendarsteller ist. Sei es jetzt Alkohol, sei es Kiffen, Handy. Insofern, lass das Thema aufmachen. Wann hast du das zum ersten Mal realisiert, dass du für Suchtverhalten, wie hast du es gerade genannt, anfälliger bist?
Dass ich süchtig bin, Suchtcharakter bin, ja. Pff, lange nicht, würde ich sagen. Also ich habe mit, weiß ich nicht, was war das, 25, 26, das erste Mal meinen Führerschein verloren, musste MPU machen. Und da reden ja natürlich alle Therapeuten rein und sagen, hier, du musst Abstinenz machen und so weiter und so fort, weil sie haben offensichtlich ein Suchtproblem. Fickt euch, Alter, einen Scheiß habe ich. Also das habe ich schon sehr, sehr lange so aufrechterhalten, so eine Abwehrhaltung natürlich. Boah, wahrscheinlich so richtig, vielleicht so da um die Zeit.
Als du gereist bist mit so 29?
Ja, so an der Schwelle zu 30, wo man echt nochmal alles nochmal anders reflektiert. Und ich meine, das schreibe ich ja auch sehr eindrücklich in dem Buch am Schluss, wo ich sage, Manga, also ehrlich gesagt war ich jetzt die letzten Jahre eigentlich jeden Tag besoffen oder bekifft, beziehungsweise beides. Mhm. Was nicht heißt, dass ich tatenlos in der Ecke liege, sondern auch berufsmäßig sehr Gas gegeben habe. Ja. Aber man kann ja auch funktionierend süchtig sein und funktionierend depressiv sein. Und das, wie krass das ist, habe ich lange nicht realisiert. Ich glaube, auf der Reise habe ich es dann schon ein bisschen realisiert, weil das war so ein Ausbrechen und das war so ein, ich lasse die ganze Karriere hinter mir und all das, was dann schuld ist an dem, weshalb ich so viel kiffe. Und dann habe ich gemerkt, krass, also mein Syrien-Trauma habe ich eigentlich gut abgeschüttelt. Jetzt habe ich auch keinen Job mehr in dem Sinne, sondern habe keine Überlastung mehr. Trotzdem bin ich die ganze Zeit am Konsumieren. Also vielleicht sind das alles nur vorgeschobene Gründe und das Problem ist nicht im Außen, sondern eher in mir. Genau.
Ich fand das auch sehr, also das, was du gerade nochmal gesagt hast, mit diesen 5 Jahren, in denen du täglich betrunken und oder bekifft warst, das waren ja die 5 Jahre, in denen wir uns auch kennengelernt haben, mehr, mal weniger Kontakt hatten. Und ich habe mich richtig erschrocken, als ich das gelesen habe. Wir waren jetzt nicht super gute Freunde, aber auf diese Weise habe ich das nicht wahrgenommen und nicht gemerkt und gedacht, boah.
Aber wenn wir uns gesehen haben.
Oder wenn wir uns so mal getroffen haben.
Ja, habe ich auch öfter gekifft.
Ja, genau. Aber ich habe nicht wahrgenommen, dass es so schlimm war. Ja, ja. Oder dass es in dieser Ausprägung eine Sucht war.
Ja, ja.
Und jetzt hast du gerade schon gesagt, dein Umfeld hat es vielleicht sogar vor dir erkannt. Gab es mal jemanden, der da zu dir durchgedrungen ist? Also ich frage mich, wie, wenn du jetzt nicht in der, jetzt gerade die Leute, die uns zuhören, nicht der Süchtige bist, sondern vielleicht du bist das Umfeld von jemandem, der süchtig ist, aber so funktioniert, wie du es gerade beschrieben hast. Was könnte einen dafür sensibilisieren? Müsste man, sollte man was tun, wenn man so eine Person wie dich in seinem Umfeld hat?
Ja, man kann die Sorge formulieren, man kann sagen, ey, ich sehe das, das ist irgendwie problematisch und so weiter. Und damit sollte man es belassen, meiner Meinung nach. Man kann nur seine Sorge formulieren. Man sollte absolut nicht glauben, dass man selbst als Außenstehender einer süchtigen Person helfen kann. Und dass man sollte nicht die Erwartung an seine eigenen Worte koppeln, dass man in der anderen Person etwas verändert. Da muss man sich ganz krass distanzieren, weil jeder Süchtige wird dich, wenn du dich zu viel involvierst, in einen Abgrund reißen. Und wenn ein Süchtiger nicht selber realisiert, dass er ein Problem hat und was machen will, es ist vergebens, bringt gar nichts. Und du kannst dann mit denen aushandeln und hier irgendwie, weiß ich nicht, dir warme Worte abholen und so, aber die Chance ist groß und es werden viele wissen, die irgendwie Süchtige erlebt haben oder so, dass man sich in ewig gleichen Zirkeln bewegt. Ich würde sagen, man kann immer nur sagen, pass auf, ich bin da, ich mache mir Sorgen. Wenn du Hilfe brauchst, wenn du zu einem Termin gehen willst, wenn du in die Suchtberatung willst, ich gehe da mit dir hin, ich gehe mit dir in die Klinik, ich mache alles, was du willst, da bin ich da, aber ich mache mir Sorgen, so ist das nicht in Ordnung. Fertig. Ich glaube, das ist die gesündeste Position, dass man sagt, ey, meine Hand ist immer ausgestreckt, kannst immer kommen, aber ich kann dir dabei nicht helfen.
Aber daran sind ja auch riesige Schmerzen angelegt für beide Seiten eigentlich, ne?
Wenn ja, ich sag das jetzt hier so locker flockig, aber das ist ein Prozess, genau, dass man da hinkommt. Und das sage ich nicht, weil ich so krass, also klar, mir ging es schlecht damit und so weiter, aber ich kenne Süchtige, die wirklich ganz, ganz tief fallen und wo ich das als Außenstehender und als hilfloser Mensch begleitet habe und so weiter. Und das ist sehr, sehr schlimm. Und auf jeden Süchtigen kommen ja irgendwie 10 Angehörige. Ja. Also das ist ein Riesenproblem, also über das sehr wenig auch so gesprochen wird, also Sucht im Kontext zu mentaler Gesundheit.
Wie war das dann, als du realisiert hast, okay, ich habe hier ein Suchtproblem und das betrifft aber eben auch diese Menschen in meinem Umfeld? Das ist ja dann
Ich glaube nicht, dass ich so viele Menschen damit, also klar, ja, das ist jetzt Quatsch. Das hat schon Leute betroffen, auf jeden Fall. Aber ich habe jetzt keine Verantwortung für Kinder gehabt. Ich habe keine Verantwortung. Auf der Arbeit habe ich immer funktioniert. Wie gesagt, funktionierender Süchtiger. Also, da habe ich schon immer irgendwie abgeliefert.
Realisieren wir hier gerade was?
Ja.
Scheiße.
Aber das war auch eine. In einem anderen Kontext, wo ich keinen Bock mehr hatte und so weiter. Also in dem, wenn du gerade so von Kündigung und so weiter bei Sport einsprichst, so fängt das Buch ja auch an.
Ja.
Wo ich dabei Funk aufhöre, uns alle Fäden abschneide und so weiter, da hatte ich auch keinen Bock mehr. Da habe ich auch sehr viel gesoffen und auch ein paar Termine verschwitzt, wo ich dann Ich weiß einmal, da habe ich einen Termin bei einem der Major Labels in Deutschland, in Berlin im 7. Stock.
Das ist ein Rap-Format wahrscheinlich in dem Zusammenhang.
Genau, ne? Und da ging es darum, dass wir als Öffentlich-Rechtliche in die Chefetage von diesem Major Label gehen, um dann zu besprechen, welche Künstler man so auf Reisen begleiten kann und so weiter. Und das war wirklich also Champions Liga, wo du quasi ausmachst, hey, was machen wir für Reportagen, welche Künstler können wir featuren, bla bla bla. Und das hat ja ein großer beruflicher Förderer von mir klar gemacht. Und da war dann die Produktionsfirma, der Sender, das Label, wer war nicht da? Ich. Weil ich hatte am Tag zuvor bis 4 Uhr mit meiner Tante gesoffen. Und hab dann gesagt, ja, ich bin krank und so weiter. Ich habe mich da rausgeredet. Aber es war so ein, also erstens, fuck, ich habe viel zu viel gesoffen. Ich habe das absolut nicht im Griff gehabt. Oh, also dazu sagen, ich habe diesen Termin. Und zweitens, dahinter steckte aber auch, ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Das ist nicht meine Welt, dieses Management und Dings und Bums und so viel Zwänge.
Und das Gefühl,
und dieses
da drin
ganze,
funktionieren zu müssen.
Ja, und da, ja. Genau. Es war schon, glaube ich, so eine self-fulfilling prophecy und so eine self-fulfilling Sabotage meiner selbst und meines beruflichen Werdegangs. Aber man hätte das auch im Nachhinein korrigieren können und sagen können, wir machen den Termin nochmal, weil wir haben ja alle Bock und ey, das Format läuft gut und bla und du machst coole Reportagen, dies, das. Aber an dem Zeitpunkt hatte ich einfach wahrscheinlich keinen Bock. Mhm. Ja, genau.
Du hältst übrigens, glaube ich, ich bin relativ sicher, auch den Rekord der Zahl von MPUs unter meinen Podcast-Gästen, weil es blieb nicht bei der einen, oder?
Nee, es waren drei, ja.
Drei. Trinkst du heute noch Alkohol?
Ja, Alkohol trinke ich, aber wegen Alkohol hatte ich nie eine MPU. Also Alkohol war nie mein Kryptonit in dem Sinne, es war eher Cannabis vor allem, ja.
Und das machst du nicht mehr?
Cannabis nicht mehr, nee, seit 4 Jahren nicht.
Okay.
Und Rauchen seit 3 Jahren nicht.
Stark.
Ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist so eine kleine Sache, auf die ich stolz bin, auf jeden Fall. Weil ja auch in den letzten Jahren auch so die eine oder andere Krise trotzdem da war. Und wo man denkt, boah, fuck it, Alter, scheiß drauf, ich kiffe jetzt einfach wieder. Aber habe ich nicht gemacht und das ist schon
wie
geil.
Hast du das geschafft in diesen Situationen?
Nee, ich habe so oft mit dem Kiffen aufgehört und wieder angefangen und bin immer wieder an dem gleichen Punkt gelandet, wo man soziophob mit zugezogenen Vorhängen zu Hause sitzt und denkt, hoffentlich ruft keiner an, hoffentlich kommt keiner, hoffentlich klingelt keiner, ich will einfach nur Fernsehen gucken. Dass ich mir denke, also ich weiß, dass ich da wieder lande, wenn ich am Joint ziehe. Also, muss nicht sein.
Wie nimmst du unsere Gesellschaft wahr? Werden wir besser oder schlechter im Umgang mit Drogen?
Ich finde, die Cannabis-Legalisierung zeigt eigentlich, dass man das alles nicht zu Ende gedacht hat. Also, dass es so ein Hype ist, auch medial, oh, legal kiffen und bla 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 und so. Aber im Grunde das, was wirklich so die Aufklärung anbelangt und so ist noch sehr viel zu tun. Und es geht ja nicht um Cannabis oder nicht, sondern es geht ja darum, wie gehen wir mit Drogen um.
Ja.
Und wenn du süchtig bist nach Cannabis und hörst auf zu kiffen, dann wirst du dir irgendeine andere Substanz suchen. Also die Sucht ist wie Wasser, die sucht sich schon irgendwie ihren Weg. Und wenn ich aufgehört habe zu kiffen, habe ich sehr viel getrunken. Habe ich aufgehört zu trinken, oh scheiße, habe ich auf einmal Sportwetten die ganze Zeit gemacht. Und denke mir, also irgendwas hat das andere immer abgelöst, wie so ein, irgendein Ball hat sie dann immer in der Luft. Und das finde ich einen sehr schlechten Umgang mit Drogen, dass sich immer sehr einzeln auf eine Substanz konzentriert wird. Und dann wird sehr viel diskutiert, wie machen wir es mit Cannabis und so weiter. Aber das Problem ist Sucht und nicht die Droge. Also müsste man sollte alle Substanzen klassifizieren nach, okay, so süchtig machen, so und so, verhaltensgebunden, stoffgebunden. Und wir machen eine zusammenhängende Prävention zum Thema Sucht und arbeiten uns nicht an diesen einzelnen Substanzen ab. Das finde ich nicht so gut. Und ich glaube, deswegen fehlt da auch sehr viel Verständnis. Und bei Cannabis wird dann natürlich auch sehr viel bagatellisiert. Also, ja, ist ja nur ein Joint und so weiter. Und du hast gesagt, ey, wieso? Du hast mich gesehen, wir haben gekifft. Oder ich habe gekifft.
Ja,
ich habe gekifft, ich habe gekifft, du hast nicht gekifft. Und das war halt so normal. Oder ist ja auch irgendwie, glaube ich, oft verharmlost. Aber wenn du das wirklich daily die
und
ganze
wir kommen
Zeit machst.
Das auch, wir kommen beide aus dem Münsterland, wo auch, ne, direkt
genau,
an der holländischen Grenze,
genau.
Da wurde sehr,
normal. Sehr
viel gekifft.
Ja, genau.
Ich finde das aber auch in deinem Buch. Ich habe die ganze Zeit, weil wir haben beide für Öffentlich-Rechtliche viel gearbeitet, wir wissen, wir hatten auch beide schon Auseinandersetzungen mit den Jugendschutzbeauftragten, die uns sagen, wie man verantwortungsvoll über Drogen berichtet. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass es ja auch ganz am Anfang von Funk, so 2017 oder 18, natürlich auch schon die Debatte um Cannabis-Legalisierung gab. Damals hatten wir die Idee, dass ich für ein Deutschland 3000-Video zusammen mit Abgeordneten verschiedener Parteien kiffen könnte und wir uns dabei über ihre unterschiedlichen politischen Ansätze in der Sache unterhalten. Es hatten sogar schon einer oder zwei zugesagt. Aber das ging dann nicht wegen Jugendschutz. Der Grund damals: wenn wir über Drogen berichten wollen, dann müssen wir auch die negativen Effekte des Konsums aufzeigen. Aber das konnten wir in diesem spezifischen Format gar nicht abbilden. Und das gilt auch heute noch. Um dem Jugendschutz gerecht zu werden, müssen wir Drogenkonsum ausreichend einordnen, nicht verherrlichen und dürfen die negativen Folgen nicht weglassen. Wie wir in den Medien über Drogen sprechen können, hängt aber auch von der Zielgruppe ab. Je älter die Zielgruppe ist, desto gesicherter kann das soziale Wertesystem angenommen werden und umso lockerer können wir zum Beispiel über Konsum sprechen. Unser Jugendschutzbeauftragter hier im NDR hat zum Beispiel gesagt, für so eine Zielgruppe ab 12 wäre es ungeeignet, über Alkoholabenteuer im Plauderton zu sprechen. Aber in einem gesprächigen Podcast mit einer älteren Zielgruppe wie euch, die das Gesagte eigenständig besser einordnen können, da ist das schon okay. Und in deinem Buch habe ich halt ein bisschen auch mit dem im Hinterkopf gelesen. Und da habe ich gedacht, boah ja, also da kommt jetzt nicht am Ende einmal das wertende Alkohol und Kiffen war jetzt echt nicht gut für mich, Leute. Sondern es zieht sich halt die ganze Zeit so durch. Mhm. Es ist normalisiert in dieser Phase deines Lebens, die du beschreibst. Auch chemische Drogen werden dann mal so eingeworfen und haben da eine gute Geschichte. Das Einzige, wo du ganz...
Naja, Finze.
Ich will jetzt nicht spoilern, aber ja, das war doch...
Finze.
Und dann legen wir nochmal nach und dann wird alles wieder gut. Und die einzige Droge,
Aber
die eine Droge, die du in diesem Buch mehrmals verurteilst, ist Kokain. Warum ist das dann so anders?
Ja, also erstmal will ich sagen, das ist auch so ein Befreiungsschlag, dieses Buch, weil es ist kein journalistischer Beitrag. Ja. Und das war geil, einfach mal zu sagen... Es wurde noch sehr entschärft im Lektorat. Für mich hätte es noch härter sein können. Andere haben mir gesagt, boah, Digga, das ist schon teilweise sehr hart, wie du schreibst und so diese Bilder und so. Das ist manchmal ein bisschen derb. Aber das fand ich geil, dass man da richtig auch über die Stränge schlagen kann. Und dass gerade dieses Drogenthema und so, ich das einfach so wiedergeben konnte, wie es war. Und wie sich das anfühlt. Und wenn du Bock hast zu kiffen und die Leute ballern und rotzen und das ist eklig und so, dann ist das so. Und diese vermeintliche permanente Einordnung von diesem und jenen im Journalismus, boah, Alter, das geht mir wirklich sehr auf die Nerven. Und das war geil, das da nicht zu machen, weil das ja auch, glaube ich, konnotiert ist. Also ich meine, hast du jetzt Bock zu kiffen, wenn du dieses Buch liest? Denkst du, dass ich da immer Spaß hatte, als ich gekifft habe?
Ich habe aber gedacht, wenn ich schon eine Kifferin wäre, würde ich da jetzt auch nicht eine Warnung rauslesen, dass ich es mal vielleicht lieber
sein lasse. Aber bei fast jedem Joint sage ich danach, oh, das schleicht sich wieder eine Paranoia an und ich bin irgendwie, mir ist unwohl und oh, wo kann ich noch kiffen und ich habe keine Energie und so weiter.
Weiß ich nicht, so habe ich es nicht gelesen.
Nee, boah, ich finde das eigentlich schon so, wenn man das so liest, dass es auch sehr negativ konnotiert ist. Aber egal, du hast nach Kokain gefragt.
Ja.
Ich finde Kokain, ich habe keine einzige Erfahrung mit Kokain gemacht, die ich positiv finde. Ich habe noch nie Kokain genommen. Mhm. Aber die Leute um mich herum, die Kokain konsumieren, reichen mir, um es nicht nehmen zu wollen. Weil das einfach dieses Ego so hoch pumpt und die Leute so eklig werden und so von sich full of themselves und so... unbegründet selbstbewusst und einem das ganze Leben durcherzählen müssen und einen so voll tackern und so weiter oder halt einfach too cool for school sind und einfach so über den Dingen schwimmen und einfach so super arrogant und so weiter und sehr unsympathisch werden. Also oftmals. Und das ja gleichzeitig ein unfassbares Suchtpotenzial hat. Also viel krasser als Kiffen, würde ich mal sagen. Und ich Leute kenne, die darauf sehr abgeschmiert sind. Das auch dadurch, dass es so teuer ist, dadurch, dass es so süchtig macht, dadurch, dass es ist ein viel krasserer Sog, in die einen diese Droge zieht, was dann mit Lügen einhergeht, mit Manipulation und so weiter, also mit diesen ganzen Begleiterkrankungen, die Sucht mit sich bringt. Und das habe ich bei Kokain so extrem erlebt wie bei keiner anderen Substanz.
Ich überlege gerade vielleicht, was mir bei dem Buch, weil das ist eine Reise, die du vor ungefähr 5 oder 6 Jahren gemacht hast. Mhm. Und vielleicht ist das, was ich so vermisse oder auch die Frage, mit der ich hier jetzt noch sitze, ist, was ist dann danach passiert. Das ist abgeschlossen und es liest sich sehr präsent, als wäre es der heutige Hubi und irgendwo kommt auch mal, und dann wirst du 30 und ich rechne so und denke, Moment,
er ist älter doch 35. Als ich,
der ist 35.
Ist doch schon, das sind da 5 Jahre Lücke.
Ja. Genau.
Aber am Schluss gibt es ja den kleinen Bogen.
Ja. Ja, also da liegt eigentlich nochmal eine Reise dazwischen wahrscheinlich.
Ja, danach ist sehr viel passiert, auf jeden Fall, ja. Also natürlich mit Therapie und Arbeit an meinem Selbst und clean werden und nochmal MPU und so weiter.
Ich überlege gerade, ich habe noch Fragen zum Thema Reisen, aber wollen wir davor noch, weil es das immer gibt, entweder oder machen, ganz schnell.
Ja, ja.
Hubi oder Hubertus?
Boah, für dich Hubi.
Was heißt das jetzt?
Ja, für Leute, die mich kennen und mir nahestehen, würde ich sagen Hubi, auf jeden Fall. Also Hubertus würde ich jetzt eher, versuche ich jetzt mehr in einem beruflichen Kontext immer zu benutzen. Wenn du aber mich Hubertus nennen würdest, würde ich denken, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Weil jetzt steht es auf so einem Buch und es steht in den neueren Filmen und so, das ist mir aufgefallen, weil früher hast du das immer so von
Aber in den Filmen stand es auch immer. Also in den Credits stand es immer, auf jeden Fall. Aber so Ansprache und so weiter jetzt und E-Mails unterschreibe ich schon öfter mit Hubertus, auf jeden Fall.
Filme machen oder Bücher schreiben?
Beides.
Du hast einen Joker, willst du den dann jetzt schon ziehen?
Boah. Also wenn ich mich etablieren könnte als Schriftsteller, ich ziehe den Joker beides. Aber wenn man davon besser leben könnte, dann wäre Bücher schreiben auf jeden Fall super geil. Also das macht mir so unfassbar viel Bock, auf jeden Fall, das ist richtig geil. Aber Filme machen ist halt irgendwie auch nochmal ein bisschen mehr am Zahn der Zeit, das dauert ja sehr lange, bis sowas entsteht.
Insta-Stories oder WhatsApp-Status?
Insta-Stories.
Kannst du trotzdem kurz erzählen, warum du mit Flair connected bist bei WhatsApp-Status? Gott,
ja, also ich habe ja, also das ist ja auch, dieses Buch ist ja auch ein Appell an das analoge Leben. Mhm. Und im ersten Drittel oder im ersten Viertel, keine Ahnung, lösche ich alle Social-Media-Apps und habe deswegen kein Instagram und nichts auf der Reise, habe aber als Substitution WhatsApp-Stories gemacht. Und es gibt ja so Leute, ich weiß nicht, ob du das auch hast, du bist mit denen connected, du hast deren Nummer, die haben deine Nummer. Ihr habt aber nie geredet, ihr habt nichts miteinander zu tun und man fragt sich, warum sind wir überhaupt connected, warum habe ich deine Nummer und warum guckst du meine WhatsApp-Story? Ja, und bei mir war diese Person halt Flair.
Mama-Kind oder Papa-Kind?
Boah, genau in der Mitte.
Du hast den Joker schon weg.
Boah. Boah. Das triggert gerade die tiefsten Trennungstraumata und Loyalitätskonflikte.
Deine Eltern sind
diese Frage. Ja, genau. Und da ist sehr viel Scheiße passiert und sehr viel ging das hin und her und so weiter. Und ich glaube, ich würde auf die Frage gerne gar nicht antworten.
Okay, ich will dich auch nicht triggern. Lieber ein Jahr ohne Führerschein oder ein Jahr ohne Badewanne?
Ein Jahr ohne Führerschein. Ich fahre gar kein Auto mehr. Ich habe echt mit meinem Auto gar nichts mehr. Also Auto habe ich verkauft.
Das war auch wirklich sehr anders, als wir uns kennengelernt haben. Junge, ich weiß noch. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Also man muss sich wirklich vorstellen. Ja. Keine Ahnung, wir saßen irgendwo. Draußen regnet es. Hubertus Koch rennt zum Fenster und sagt, oh mein Gott, der ist frisch aus der Wäsche. Was war das? Ein BMW hattest du damals?
Ein schwarzes BMW. Ja, und dann, dann bin ich im Regen rausgegangen und dann?
Keine Ahnung, du warst wirklich, es hat dich sehr umgetrieben.
Ja, das war, weiß ich auch nicht, das war eine so noch sehr starke Überhöhung meines Autos. Ja. Auch männliche Sozialisation, ne? Mhm. So, ja.
Weiß ich nicht, also.
Ja, das ist, glaube ich, so ein.
Aber interessant, das wusste ich noch gar nicht über dich, dass du das so komplett losgelassen hast.
Ich fahre nur Zug und Bahn und Fahrrad und Autos finde ich mittlerweile wirklich das Dümmste, was man sich. Also, Autos sind so dumm. So dumm. Super teuer, nehmen super viel Platz weg, zerstören die Innenstädte und sind so in einer Kosten-Nutzen-Rechnung hochgradig ineffektiv. Ja, weiß ich nicht. Zwei Tonnen Stahl durch die Gegend zu schleppen, damit du alleine da drin sitzt. Pff.
Da, wo wir herkommen, glaube ich, ne, ist es immer noch ein anderes Thema. Also kannst du im Winterland das Auto schwer eliminieren. Und ich muss sagen, das eine, wo ich das Auto noch komplett romantisiere, ist halt für Roadtrips. Also sich in ein Auto setzen und losfahren und reisen zu können.
Aber das ist auch eine Reisegeschichte und ich habe keinen Führerschein.
Ja, stimmt.
Und ich komme mit Leuten viel mehr in Kontakt und so weiter und finde, dass im Auto ist man schon noch immer so in seiner eigenen Blase. Aber ja, das Landding ist halt vor allem das Teil, ne? Auf jeden Fall. Aber auch da könnte man ja dafür sorgen, innovative Verkehrskonzepte zu etablieren und mal irgendwie einen Bus dahin zu kriegen, der auch mal fährt. Mehr als alle 3 Stunden einmal.
Aber das heißt, du reist inzwischen per Flugzeug, per Bus oder als Putzerfisch.
Als Putzerfisch, ja.
Lässt sich irgendwo mitnehmen. Genau. Das fand ich ein sehr schönes Bild aus dem Buch.
Ja.
Du sagst, du bist der Putzerfisch, der sich immer wieder an verschiedene Wale so ranhängt.
Ja, ransorgt.
Auf ihren Reisen.
Ja.
Gleichzeitig hat man auch, finde ich, das Gefühl, wenn man das liest, deine Reise, dass es auch ganz schön schwer ist, dir das reisemäßig recht zu machen. Also wer so richtig organisiert ist, der macht es auf jeden Fall schon mal falsch. Wer aber sagt, du, ich bin hier für Kost und Logis im Hostel, der ist eigentlich auch blöd. Wer Sightseeing macht, das ist total hintenüber. Aber du kommst dir selber auch oft genug blöd vor, wenn du einfach nur rumhängst auf Reisen. Also was ist denn gutes Reisen?
Ja gut, das ist natürlich auch eine Ausnahmesituation, wenn du sehr unzufrieden mit dir selber bist und sehr schlecht drauf, dann suchst du dir natürlich immer Gründe, dass irgendwie alle scheiße
sind. Alle doof sind.
Ja klar, also das ist ja auch da drin begründet. Ja, also muss man sagen, so wie ich in dem Buch reise, finde ich geil. Einfach zu gucken und go with the flow mäßig dahin zu gehen, wo es einen hintreibt, das kann man, wenn man offen dafür ist und wenn man sich einfach, wenn man loslassen kann. Mhm. Wenn man da jetzt große Erwartungen dran knüpft, dann kann es auch schon schwierig werden, weil man sich dann immer unter Druck setzt, ah, habe ich das jetzt richtig gemacht, hätte ich nicht bleiben sollen und bla bla, weil du sehr viele Entscheidungen die ganze Zeit treffen musst.
Ja, gerade als Alleinreisender.
Genau,
ne?
Musst du alles entscheiden. Ja. Wo esse ich, mit wem fahre ich? Fahre ich jetzt so, fahre ich da? Und das kann einen auch in so eine Kaskade bringen von wegen, ah, ich habe mich falsch entschieden. Ah, und dann fängst du an zu grübeln. Und dann
da habe ich Zeit verschwendet.
Und dann bist du mehr mit so einer Metareise beschäftigt. Mache ich das hier eigentlich richtig und so. Also es kann auch ins Gegenteil verkehren. Wenn es aber float, ist es geil. Ich habe mal mit einem gesprochen, das war ganz witzig. Er meinte so, ich habe mich über zum Beispiel den organisierten Tobias ausgelassen, ja, über solche Leute.
Deinen ersten Wahl, an den du dich dann aber rangehängt hast mit deiner ganzen Orga.
Genau, weil das ist gut, dann kann man den Kopf ausmachen, kann sich an den anhängen. Und da meinte der Typ, ja, ist aber interessant, Hubi, du sagst, also du findest das doof, weil die alles kontrollieren auf der Reise. Die haben alles geplant, die wissen schon, wo sie schlafen, welche Tour sie machen und wie sie da hinkommen und so weiter, haben alles organisiert. Und das ist dir zu viel Kontrolle. Aber im Grunde machst du ja genau das Gleiche. Dadurch, dass du gar nichts planst, hast du jeden Tag neu die komplette Kontrolle und die würdest du ja abgeben, wenn du wüsstest, um 14 Uhr muss ich im Bus sitzen und um 16 Uhr ist die Tour und um 17 Uhr gibt es Abendessen, keine Ahnung.
Der vororganisierte Flow.
Ja, und ne? Das man fand ich eigentlich ganz interessant, dass es eigentlich doch auch ein Kontrollthema ist.
Reist du dann dadurch jetzt anders oder?
Nö, ich habe aber gemerkt, ich war jetzt neulich nochmal im Kosovo und auch nochmal in Albanien unterwegs, auch ähnlich drauf. Und da hat sich so langsam angeschlichen, dass ich dachte, oh, diese 12er Schlafseele und Hostel und so. Ist nicht die Time vielleicht nicht langsam over? Habe ich nicht irgendwie Bock auf eine coole Dusche und ein schönes Bad und irgendwie mein Zimmer und meine Ruhe und so?
Ich habe mich jetzt auch bei meinem letzten Urlaub dabei erwischt, dass man so kurz nochmal checkt, wie viele Sterne hat denn dieses Restaurant so auf Google Maps oder wie finde ich hier den Weg? Würdest du sagen, lieber komplett ohne Handy reisen?
Boah, also es gibt hier diese, auf jeden
Fall. Es gibt diese, warte, wo ist es? So eine Stelle, wo ich gedacht habe, Junge, jetzt klingst du aber wirklich. Ich denke daran, also ich zitiere jetzt hier gerade Hubi Koch, du guckst ein paar Youngstern zu. Ich denke daran, wie ich in ihrem Alter nur mit einem Reiseführer in Buchform unterwegs war, irgendwo in der Einöde Kambodschas, nur mit Gottvertrauen in abgedruckte Karten, in denen Hostels vermerkt waren, die längst nicht mehr existierten. Du klingst wie mein Vater.
Ja, ohne Scheiß, das habe ich auch gedacht, als ich das, einmal habe ich den Part auf einer Lesung vorgelesen, habe ich dann gekickt, weil ich dachte, das klingt so Boomer-mäßig, Alter, das ist schon so richtig, ja, weißt du, ihr wisst doch gar nicht, was Reisen bedeutet und so weiter.
Wie schnell das geht, ne? Dass man super sowas schnell, dann mit Mitte 30 schreibt.
Aber ich meine, das war halt auch schon krass, das kann sich heute keiner mehr vorstellen. So das erste Mal Backpacken mit 19, so Pizzaservice gearbeitet, du bist für 600 Euro nach Bangkok geflogen, du wusstest, ich brauche für 4 Wochen vielleicht 700 Euro, das heißt für 13, 14, 1500 Euro konntest du einen Monat dich verpissen und die kriegt man auf jeden Fall zusammen, wenn man ackert. Und dann war es wirklich so, jo Mama, Papa, ich bin weg. Ciao.
Ihr hört auch nichts mehr von
nach
mir.
Bangkok, ihr hört von mir nichts und ich werde mich einmal in der Woche in irgendein Internetcafé sitzen und mich bei adweb.de einloggen und dann schreiben, hallo, ich war jetzt hier und da und jenes und tschüss und ich schreibe euch nächste Woche wieder. Erzähl das mal Eltern heute.
Ja.
Oder irgendwelchen Gen-Settlern, dass es da keinen WLAN gibt oder kein WhatsApp und kein Instagram und so weiter. Das ist ja. Aber das macht es ja auch erst möglich, dass du wirklich da bist, dass du wirklich dich mit anderen Leuten auseinandersetzt und so. Das, ja, da wollte ich mal einen Film drüber machen eigentlich. Vielleicht mache ich das nochmal. Das wäre eigentlich ein cooler Film, ja.
Übers
Offline-Reisen. Wie das Smartphone das Reisen verändert hat.
Mhm.
Aber Shotgun, Alter, wenn diese Idee jetzt einer klaut, ohne Scheiß. Ich habe das hier auf Kamera, das ist meine Idee, das werde ich machen. Und ohne Witz. Das ist ein geiler Film. Weil ich habe da auch schon mal mit angefangen, aber da war ich dann leider zu verpeilt, habe ich auch noch gekifft, habe ich dann nicht zu Ende gebracht und bin ein paar Orte abgeklappert, so in Südostasien und so weiter.
Die sich dadurch verändert haben.
Die sich so krass verändert haben und ich habe die gleichen Leute getroffen, die Barbetreiber und Hostelbetreiber und habe mit denen darüber gequatscht, ey Alter, wie war es denn vor 10 Jahren, als wir uns kennengelernt haben und wie ist es heute? Und dann saßen wir an so einem Pier, wo so eine Fähre ankam, auf so eine Insel, so eine Ferieninsel, Aussteigerinsel, wie auch immer. Und normalerweise kommst du dann an Und der Typ, der die Bar hatte, direkt am Pier, hat gesagt, normalerweise, früher war es so, alle sind erstmal hier in die Kneipe und haben erstmal ein Bier getrunken und sind erstmal angekommen auf der Insel. Wir haben es geschafft und haben mich dann gefragt, hey, was kann man hier machen? Wo geht die Sonne auf? Wo geht sie unter? Wo sollte ich am besten mein Hostel finden? Blablabla, wie machen wir es? Und heute kommen sie so alle vom Pier runter und gehen im Endmarsch einfach komplett straight in die Unterkunft und wissen schon alles. Mhm. Du weißt schon alles, du musst gar nicht irgendwie dich auseinandersetzen mit Locals sozusagen. Und das finde ich irgendwie konterkariert doch sehr, worum es beim Reisen geht.
Und worum geht's denn?
Ja, mal seinen eigenen Horizont zu erweitern oder Leute zu treffen, die nicht wie ich sind und sich auch mal zu verlaufen oder dass mal was nicht klappt, dass man mal herausgefordert wird, dass man seine Komfortzone verlässt und dass nicht alles wie auf Schienen läuft. Und hiermit läuft ja alles wie auf Schienen. Essen 5 Sterne, Hostel 8 Sterne, Bus habe ich schon gebucht, QR-Code-Scan, zack. Mhm. Ich glaube, du könntest wirklich 6 Wochen durch Südostasien reisen, ohne mit einem einzigen Menschen auch nur ein Wort zu wechseln. Wahrscheinlich.
Mhm. Nur mit diesem Smartphone.
Ja, tipp. Ja.
Du hast auch im Buch geschrieben, nicht kiffen, saufen, feiern, den größten Kontrollverlust, und da sind wir wieder, erlebe ich mit dem schwarzen Kästchen in meiner Hand.
Ja, auf jeden Fall. Ganz schlimm. Sehr, sehr. Das würde ich sagen, ist die Sucht, unter der ich im Moment wirklich am meisten Leidensdruck erlebe. Social Media.
Mhm.
Auf jeden Fall. Das ist wirklich Leidensdruck. Zeitverschwendung. Sachen, die ich mir vornehme, die ich dann nicht schaffe, weil ich zu viel aufs Handy gucke.
Also man kriegt es ja nicht zurückgedreht, aber kriegt man einen, oder doch? Oder findet man einen Umgang damit? Also sowohl im Reisen als auch im Alltag, was hast du für dich für Schlüsse draus gezogen? Weil ich glaube, du lässt dein Handy ja jetzt nicht komplett zu Hause, wenn du in den Kosovo reist oder nach Sizilien.
Ich hatte mal ein Handy gefunden, das ist eigentlich echt eine Marktlücke. Es war so von Katzen, Klapp-Handy. Es war modern genug, dass du QR-Codes scannen konntest, wie zum Beispiel bei DB-Tickets und ja, so und PayPal. Du konntest im Alltag konntest du damit stattfinden. Aber es war halt sehr reizreduziert und es war ein Klapp-Handy und damit hatte ich eine Screentime von 45 Minuten.
Mhm.
Problem war, das Handy kommt aus UK und das geht dann im deutschen Netz irgendwann nicht mehr, weil es sich aktualisiert, ging nicht mehr. Das war eigentlich mein Workaround, so Dump-Phone-mäßig. Und sonst versuche ich immer Instagram zu löschen. Ich poste was, dann lösche ich es wieder, dann habe ich es 2 Tage nicht. Dann poste ich wieder was, hab's nochmal einen Tag, dann also ich bin sehr viel mit Insta-Löschen und wieder draufspielen beschäftigt, um da einfach nicht so viel Zeit zu verschwenden. Ja.
Und was hast du gelernt, ist die drunterliegende Motivation, warum wird man danach süchtig? Also was ist
Weil
es
sehr
eigentlich?
Schlaue, sehr, sehr schlaue Tech-Ingenieure die Mechanismen von Glücksspiel und von den niedersten Instinkten, die der Mensch hat, in Apps wie Instagram und TikTok gießen. Und uns damit wie ein Hund an die Leine legen.
Mhm.
Du glaubst ja, es ist du und dieses Handy.
Mhm.
Das glaubst du. Ich bin verantwortlich dafür, dass ich dieses Ding kontrolliere. Glaubt man ja. Oh, ich kann es nicht weglegen. Oh Mann, oh, ich bin ja so. Mhm. Hier hinter sitzen aber Milliarden von Dollar und technischen Ingenieuren, die dafür sorgen und deren Ziel es ist, im Sinne der Profitmaximierung, dass ich ganz viel auf dieses Ding drauf gucke. Also es ist ein sehr ungerechter Kampf, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und deswegen ist der Grund auch ganz viel im Außen oder im Gegenüber zu suchen und nicht nur in mir selber sozusagen, weil das einfach eine technische Ingenieurswissenschaft geworden ist. Und das muss man regulieren. So, man darf nicht sozusagen, ich würde gerne für Instagram 5 € im Monat zahlen, wenn der Algorithmus sich so verändern würde, dass nicht meine Daten und meine Zeit, die ich auf der App verbringe, in Geld umgemünzt wird. Mhm. Also dieses Datenabsaugen und so weiter, das ist ja die moderne Währung und das muss man irgendwie kontrollieren, weil unter der Prämisse werden die Leute abhängig gemacht, damit sie möglichst viel da verbringen. Und was das jetzt mit der geistigen Gesundheit macht, wissen wir. Aber auch so politisch, Echokammern und Extremismus, Fake News und so weiter, dass dieses Ding destabilisiert ganze Demokratien, weil die Leute sich nicht mehr mit anderen Menschen auseinandersetzen, sondern mit Screentime von 6, 7, 8, 9 Stunden alles aus ihrem Internet wissen und hochgradig emotionalisiert werden und deswegen auch ins Handeln kommen. So.
Habe ich hier vor ein paar Monaten ausführlich besprochen mit Marc-Uwe Kling. Wer das noch vertiefen möchte,
ja,
das,
Views.
Das
Thema. Ja.
Genau, der
hat
sich sehr
Ding,
viele
ja.
Gedanken zu machen. Ja, und ich muss auch gerade denken, ja, und, oder das scheint auch immer wieder in deinem Buch durch, dass man dadurch halt lost ist. Also irgendwann einsam wird, weil man die Begegnung oder das, die Lösung für Einsamkeit darin sucht, ah, da sind jetzt wieder drei neue Notifications. Irgendjemand hat mir ein Feedback gegeben.
Die Simulation von Gesellschaft, ja.
Ja, oder von Nähe und so. Deswegen fragte ich gerade, was liegt da eigentlich drunter, was einen so süchtig macht und dass es vielleicht auch das ist.
Das auf jeden Fall, ja, stimmt. Sorry,
so
jetzt bin ich jetzt abgeschweift von meiner Antwort.
Es stimmt ja. Also
aber stimmt,
ein Glücksspielmechanismus, der uns suggeriert, ah, du bist gar nicht alleine. Also ich ertappe mich manchmal dabei, wie ich irgendwie mit Freunden beim Essen sitze und parallel checke, ob ich Nachrichten habe.
Genau.
Und da liegt ja genau das drunter. Du suchst nach Gemeinschaft, aber du bist ja da gerade.
Ja.
Und so zerrüttest du irgendwie beides. Also
ja,
beide
ist schon sehr dystopisch.
Ja,
auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass Einsamkeit da eine Riesenrolle spielt, weil wir ja auch gerade in einer Gesellschaft leben, wo alles viel mehr separiert wird und die Leute sich ins Homeoffice zurückziehen oder weiß ich nicht, vorm Bildschirm Sport machen und nicht mehr im Sportverein und im Fitnessstudio besser mit Kopfhörern und eigentlich mit gar keinem reden wollen. Und es ist ja alles sehr individualisiert oder isoliert, muss man eigentlich sagen. Und dann ist das sozusagen die Kompensation von Gesellschaft, glaube ich, oftmals. Ah, da ist eine Nachricht und das was, ich verbinde mich mit jemandem, ich kriege Aufmerksamkeit, ich werde begehrt oder so. Das ist ja auch sehr viel Selbstwert, der da, glaube ich, drüber hergestellt werden kann.
Ja.
Dass einem irgendwelche Leute im Internet schreiben, super.
Ja. Richtig cool, hast du das gemacht.
Super.
Ja, und ich finde aber auch, da ist man dann ja auch wirklich direkt wieder beim Reisen, bei den Momenten, die einen da besonders glücklich machen, sind ja diese Zufallsbekanntschaften.
Genau,
oder wenn man auch nur, keine Ahnung, auf irgendeinem Platz sich irgendeinen Straßenkünstler anguckt und da mit den Leuten bondet und so dieses sehr im Moment ist.
Ja, und wenn man vielleicht...
Und wie viele Leute filmen das aber in dem Moment?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Und wenn man das schafft, hinzukriegen und nicht mehr im Hinterkopf hat, weil das ist ja wirklich auch wie eine Sucht, wie man denkt, oh, ich will jetzt einen saufen oder so und der Affe meldet sich, so ist es ja auch so, ey, mach doch eine Story. Ja. Ey, das ist doch geil. Und die Leute, es passiert irgendwas. Ich würde sagen, wenn du einen geilen Straßenkünstler hast, die Leute laufen vorbei und es dauert...
Total,
10 Sekunden maximal, bis einer sein Handy zündet, zückt und das filmt, statt das selber sich einfach anzugucken.
Mhm.
Und gleichzeitig haben wir dann so eine riesen Achtsamkeitsbewegung und Meditation und sei im Moment und atme zehnmal tief durch.
Und das,
das ist doch so verrückt. Das ist doch so verrückt. Also Achtsamkeitsübung ist, geh ohne Handy raus, das reicht schon. Brauchst du gar nichts anderes machen. Geh einfach mal ohne Handy raus, das ist schon Achtsamkeitsübung genug.
Ja. Ja, ich überlege auch gerade, man hebt ja auch das Handy, um zu filmen in so einem Moment, weil man es gerne mit Leuten teilen will. Ne? Also ich weiß, wir sind beide viel jeweils alleine gereist, deswegen habe ich danach eben gefragt und ich macht das auch richtig gerne, aber das eine, was einem ja manchmal fehlt, ist, man erlebt was besonders Schönes und kann es mit niemandem teilen. Niemand ist Zeuge, dass du das gerade erlebst.
Ja.
Dieses Naturspektakel, diesen Straßenkünstler, diese
das stimmt.
So. Und ich glaube, das ist dann drunter, also so hängt es ja dann alles zusammen. Da hebt man das Handy und denkt, oh, das schicke ich jetzt meinem Vater, der auch diese Musik so mag, oder meinem Freund, mit dem ich da irgendwo mal segeln war und jetzt bin ich hier und sehe gerade so ein schönes Boot oder was auch immer.
Mhm.
Also am Ende ist es vielleicht auch so eine Form von, kann man eigentlich so gut alleine sein? Also diese Unterscheidung zwischen einsam, was das ist ein Wort, das auch erstaunlich oft fällt in deinem Buch, finde ich, und allein sein. Muss man vielleicht stärker allein sein können, um nicht so einer Handysucht oder vielleicht auch anderen Süchten anheimzufallen?
Ja, auf jeden Fall. Wenn man mit sich selbst cool ist, ist man, glaube ich, erstmal muss man weniger kompensieren. Also ich glaube, wenn man in sich selbst ruht und mit sich selbst gut allein sein und ausgeglichen sein kann, hat man gar nicht die Notwendigkeit, ständig noch irgendwo im Außen was zu suchen, was einen dann lebendig fühlen lässt oder irgendwie einem den Selbstwert gibt oder gute Gefühle gibt und so.
Was ist ein Rap-Song oder eine Zeile, weil wir es eben davon hatten, die gut beschreibt, wo du heute stehst?
Boah. Boah, Eva, sowas muss man mich doch vorher fragen. Aus dem ganzen Wust der Rap-Musik, die es gibt.
Es soll nicht die beste sein, sondern eine, die gerade dir jetzt in den Sinn kommt oder die dich vielleicht, die du in den letzten Tagen oft gehört hast oder die dich gerade trägt oder beschreibt.
Boah, was mich beschreibt. Oh ja, ja, das ist
abholt von mir aus.
Ja, abholt. Ich höre gerade sehr viel im Repeat. Ist jetzt das Erste, was mir einfällt, keine Ahnung.
Ja.
Ich höre jetzt gerade sehr viel Tom Hanks im Repeat Dice Freestyle. Den Song habe ich wirklich in meinen Hirn rein tätowiert. Den höre ich immer und immer und immer wieder. Und da gibt's diese Line, heute Glam und Glitter, früher Konservendosen Mittag. Und das finde ich gut. Also nicht, dass ich jetzt in Glam und Glitter lebe, aber im Sinne von
Buchtour.
Ja, Buchtour. Das ist ja schon auch irgendwie gut. Die Sachen laufen halt auch mal irgendwie jetzt so langsam, nachdem man sich wirklich sehr viel dran gearbeitet hat. Und früher Konservendosen Mittag, das kenne ich sehr gut, dass man auch nicht so nahrhaftes und nicht so gutes Mittagessen hatte und so, man so einen Cevapcici, was sind diese Dinger, die man da so aufmacht, gab oder diese Dose Ravioli und so. Ja, heute Glam und Glitter, früher Konservendosen Mittag. Ja.
Schön, die nehme ich. Das ist dann dein Schlussakkord.
Ja.
Buchstäblich. Danke dir.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Danke für die Sorgen.
Ja, gerne.
Sie sagt, zeig mir dein Herz. Alles, was sie sieht, ist Gold und Schmerz. Deutscher Rap, ein Scherz, wie der erste nach dem März. Wir wollten Beamer Benz, Range Rover Keys wie Alicia. Das Game dirty, nicht alles, was du siehst, ist aus Glitzer. Heute Glam und Glitter, früher Konservendosen Mittag. Aber sei dir sicher, bin noch mit den Jungs und das für immer. Tragen Winterjacken, die kosten im Monatsmiete, Babe. Denk, mein Tape ist aus Holz, weil ich daraus Kohle kriege, weil Autos groß wie Wohnmobile, Häuser groß wie Villen. Junkie Rapper auf Pillen, schieben sich irgendein Film. Hängen im Backstage rum mit Labberfahrt. Ich kann da nicht chillen, weil alles, woran ich denken kann, ist, wie komm ich am Mim. Bitch, das Tommy, Bitch, das keine Zeit für deine Story. Bitch, es dreht sich immer noch alles um Cream wie bei DeLonghi. Ich will Mad Money, noch mehr als Bad Bunny und Mike. Rapper sagen, sie kommen fresh, aber klingen wie Recycle, kleiner Punk. Copycats sitzen auf meinem Schwanz, wollen schreiben so wie ich, aber verlieren den Verstand. Weil die Lines können sie nicht biten, als wären sie aus Diamant. Und das Letzte, was sie sehen, sind die vier Zahlen an meiner Hand. Guck, sie denkt, ich bin ihr Mann, labert mich nicht nach Shows auf Vader. Doch Baby, ich misch die Würfe neu, weil ich bleibe ein Player. Ich verdrehe Kopf wie Breaker, deutscher Rap geht nicht mehr klar. Denn selbst auf 90 BPM kling ich wie du in einem Jahr. Deutscher
Rap, voller. Das war eine gute Stunde mit Hubi Koch. Und auch eine ungewöhnlich lange Stunde. Und deswegen will ich euch jetzt hier gar nicht noch lange aufhalten, sondern einfach sagen, vielen Dank fürs Hören. Ich hoffe, ihr konntet aus dieser Folge was mitnehmen. Falls ja, freue ich mich, wenn ihr sie mit euren Freunden teilt oder auf Social Media oder wenn ihr uns eine Bewertung gebt. Diese Sternebewertung oder auch eine Rezension, falls ihr bei Apple Podcasts hört, die helfen uns nämlich, dass wir noch besser gefunden werden, dass bald noch mehr Leute Deutschland 3000 hören. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland 3000 auch auf Instagram und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Jeden zweiten Mittwoch kommt eine neue gute Stunde. Und bevor ihr jetzt gleich nach dem Abspann noch die Frage hört, die Hubi, meinem nächsten Gast, mitgegeben hat, will ich euch wie immer noch einen anderen ARD-Podcast empfehlen. Die Entscheidung nimmt euch jeden Monat mit zurück zu einer politischen Entscheidung, die uns bis heute prägt. In der aktuellen Staffel geht es zum Beispiel um Wehrpflicht, die Mietpreisbremse oder auch das Bürgergeld. Und in den drei Folgen zum Thema lernt ihr unter anderem eine junge Frau kennen, die ein Kind hat, aber keinen Job und sich dank Bürgergeld von ihrem Partner trennen konnte. Und dann geht es aber neben der persönlichen Ebene in diesem Format auch immer um die gesellschaftliche. Die Entscheidung findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich auf allen anderen Podcast-Plattformen. So, das war's von mir. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Dann mit Steven Gätchen. Also, bis bald. Macht's gut.
Deutschland 3000, eine gute Stunde mit mir, Eva Schulz, ist ein Podcast von Enjoy vom NDR. Redaktion Gina Toneik, Merle Hümberg und Ruby Ann Schwietal. Gästemanagement Axel Schöning. Produktion Merle Hümberg und Axel Schöning. Social Media Kim Vanessa Schang. Und das Sounddesign kommt von Soundquadrat.
Ich brauche noch eine Frage für meinen nächsten Gast.
Ah, eine Frage von deinem nächsten Gast. Und ich weiß nicht, wer es ist. Die Frage ist dann, erzähle von einem Moment, wo du dich richtig geschämt hast.
Sehr gut, danke. Ja, die nehme ich mit.